2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Donnerstag, der 26. September. Wir nehmen auf die 105. Episode des Millerton-Podcasts. Wir sitzen wieder im Separé der Levi's Music School, haben hier heute zwei Gäste. Wir sind Justus und ich. Und das Thema ist die gerade neu, also ja, im April schon, aber gerade in den Themen befindliche Genossenschaft des FC St. Pauli. Und darüber sprechen wir heute mit zwei Mitgliedern aus dem Vorstand, nämlich Miriam Wolfram und Andreas Borcherding. Justus, einmal zu dir. Geht's dir gut?
Ja, vielen Dank. Ich habe kein Corona und bin nicht krank und habe das Gefühl, ich bin nur die 50% der Gesellschaft. Aber ich freue mich deswegen, hier sein zu können.
50% der Gesellschaft, sehr schön. So, dann haben wir einmal Miriam zu Gast. Hallo Miriam.
Hallo, guten Morgen.
Und einmal Andreas.
Ja, hallo, mir geht's auch gut. War anstrengende Wochen, aber ich bin hoffentlich stimmlich wieder in der Lage, hier mit euch zu diskutieren, denn die letzten Tage waren sehr euphorisch, aber auch sehr anstrengend für uns.
Und wahrscheinlich das meiste, was ihr heute gleich erzählen werdet, erzählt ihr jetzt in den zwei Wochen zum 28. Mal. Das werden wir hoffentlich ein bisschen auflockern können. Bevor wir inhaltlich werden, würden wir natürlich denjenigen HörerInnen, die euch noch nicht kennen, die Gelegenheit geben, dies zu ändern. Und ich fange mal an mit Miriam. Magst du einmal erzählen, was du in diesem Verein sonst so schon getan hast und was dich qualifiziert, in dieser Genossenschaft zum Vorstand zu gehören?
Ja, gerne. Ich bin Miriam, ich bin 43. In meinem normalen Leben gehe ich anderer Lohnarbeit nach. Und zwar habe ich das große Vergnügen, das Hamburg Dungeon und das Lego Discovery Center zu führen. Das heißt, ich habe zwei große Häuser mit über 200 Mitarbeitenden und habe ganz, ganz viel Marketing und PR gemacht vorher. Und ja, im Verein bin ich seit 2003 aktiv in der Fanszene, habe ganz viel im ständigen Fanausschuss gearbeitet, bei Fanräume, Stadionbau AG, habe bei Antirad-Turniervorbereitung geholfen, Sommerfest der Fanszene und ja. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall umso mehr, dass ich die Chance habe, im Vorstand mit dabei zu sein. Ich versuche, Expertise aus den Bereichen Marketing und PR natürlich mit reinzubringen, aber vor allem, also mein großer Schwerpunkt ist die Kommunikation nach innen, die Gremien abzuholen, die Fanszene und die Themen, die für uns halt maximal wichtig sind, auch in der EG immer präsent zu halten und da auf jeden Fall das Thema erkämpfte Errungenschaften aus der Fanszene präsent und sichtbar zu halten und ja, damit wir unsere Entscheidungen immer auf Basis treffen können dessen, dass wir das schützen und erhalten und behalten, was wir hier erkämpft haben über die Jahre.
Sehr gut. Andreas, warum bist du in der Genossenschaft und wie sieht deine Fankarriere des FC St. Pauli aus?
Ja, ich erzähle mal mein Leben rückwärts. Ich bin jetzt seit 1.7. im Vorstand der Genossenschaft. 1.4. ist gegründet. Das heißt, ich bin zwar Gründungsmitglied, aber nicht von Anfang an im Vorstand. Das hat einen Grund. Ich habe am 30.6., also praktisch war ein Wochenende zwischen Vorstand der EG und dem Ende meiner Karriere bei PricewaterhouseCoopers. Ich war da 32 Jahre. Ich habe hier in Hamburg also vor 32 Jahren angefangen, dort als Prüfungsassistent und habe dann über die Jahre verschiedene Rollen gemacht, sehr spannende Sachen gemacht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Examen abgelegt, war dann Partner hier in Hamburg und bin vor 10 Jahren nach München gegangen, um da einen großen DAX-Konzern zu übernehmen und bin jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Hamburg und ich bin in den 80er Jahren zum Studium nach Hamburg gekommen. Gebürtig bin ich Niedersachse, also ich hoffe, das ist okay für euch Hamburger. Komme aus dem Bereich Hameln und habe dann hier Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft und Informatik studiert. Und neben dem Studium war damals natürlich das große Thema der FC St. Pauli. Und da bin ich sozusagen Fan geworden in den 80er Jahren hier auf der Kurve, auf dem kleinen Erdwall, der es damals war. bin ich zu den Spielen gegangen, habe die dritte Liga mitgemacht, die Aufs und Abs der Zeit damals, spannende Zeiten erlebt. Das war eigentlich sozusagen der Startpunkt und jetzt geht es chronologisch wieder in die andere Richtung. Ich bin dann über die Zeit, habe ich meine Frau hier in Hamburg kennengelernt und bin nicht so wie Miriam so tief hier in den Verein eingestiegen. Ich war immer Fan, bin immer zu den Spielen gegangen. Auch aus München heraus sind wir zu allen Spielen südlich des Mains gefahren und natürlich, wenn es ging, auch nach Hamburg. Aber ich bin nie in den Verein, so in die Gremien reingegangen, sondern habe tatsächlich genug zu tun gehabt mit meinen Themen in der Firma. Und wir haben 4 Kinder, das war also eine spannende Zeit. Aber da diese Zeit am 30.06. zu Ende war, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, was kann ich danach machen. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt eine spannende Aufgabe habe, die ich hier unterstützen kann. Das Herzblut habe ich immer gehabt für den FC St. Pauli. Und ich glaube, was ich jetzt erfahren habe, ist die Kompetenz aus meinen 32 Jahren, die kann ich hier richtig gut einbringen. Und das fühlt sich im Moment richtig gut an, das passt gut zusammen.
Sehr schön. Wer jetzt von der ganzen Genossenschaft bisher wenig gehört hat, der könnte natürlich einfach die Zeit ein bisschen zurückdrehen zu Dienstag und dann einfach an der Versammlung teilnehmen. Das kriegen wir aber natürlich hier nicht hin. Ihr könnt auch die Zeit gar nicht zurückdrehen natürlich. Und deswegen haben Justus und ich ein paar Sätze vorbereitet, wo wir so ein bisschen die Quick Facts zur Genossenschaft zusammentragen, um die nicht nochmal komplett nacherzählen zu müssen. Justus, magst du beginnen?
Ja, also sagt ihr beiden, wenn wir was Falsches sagen und es falsch verstanden haben. Aber ich fange mal an und das ist ja so die Quintessenz oder das Wichtigste, dass die Genossenschaft als Alternative zu externen Investoren angesehen wird.
Genau, nächster Satz. Im Profifußball gibt es so etwas noch nicht.
Und sie soll finanziellen Spielraum für den Verein FC St. Pauli schaffen.
Die Genossenschaft wird Mehrheitseigner am Stadion bzw. an der Millantor Stadion Betriebsgesellschaft MSB.
Ein Anteil kostet 850 Euro.
Jede Genossin hat eine Stimme, unabhängig von der Anzahl der Anteile.
Über die Verwendung der eventuellen Gewinne entscheiden die GenossInnen auf der jährlichen Versammlung.
Etwa 30 Millionen Euro sollen in der ersten Phase erzielt werden.
Kurzfristig sollen mit dem Geld Kredite abgelöst werden, da dieses dem Verein ermöglicht, schneller wieder für Projekte wie Kollaustraße oder Umbauten am Millantor handlungsfähig zu werden.
Bei allen wichtigen Themen zum Stadion hat der Verein ein Vetorecht. So, bisher kein Widerspruch, das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal einigermaßen aufgepasst.
Ja, ich glaube, dann ist unsere Kommunikation ganz, ganz konsistent gewesen und ist ganz gut angekommen. Also die Basisthemen sind korrekt wiedergegeben. Das sind natürlich, ich sag mal, auf unseren Marktforschungen basierte Annahmen, wie viel Geld wir glauben einsammeln zu können. Das ist natürlich noch nicht Realität. Also wir müssen noch ein bisschen kämpfen, dass wir das so umsetzen, aber das ist zumindest mal gut skizziert, ja.
Das werden wir gleich auch noch genauer dann sezieren. Fangen wir vielleicht nochmal grundsätzlich an. Willst du die erste Frage ausformulieren? Weil ich glaube, die kam auch am besten von dir.
Ja, genau. Ich bin ja irgendwann mal Sozialpädagoge geworden, weil ich keine Ahnung von Geld habe. Und das hat sich irgendwie auch nicht so furchtbar verändert. Und Genossenschaften kenne ich natürlich vor allem auch über Baugenossenschaften. Man kauft sich einen Genossenschaftsanteil, weil man entweder sofort eine Wohnung kriegt oder sich zumindest davon verspricht, irgendwann mal in der Zukunft eine schöne, günstige Wohnung zu kriegen. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt, was ist eigentlich eine Genossenschaft? Also was ist der, ich weiß, was ein Verein ist, ich weiß, was eine Firma ist, aber was ist eigentlich eine Genossenschaft? Was macht das genau aus? Und ich vermute, diese Frage stellt nicht nur ich mir, sondern vielleicht auch andere Leute. Vielleicht könnt ihr das in so 3 bis 5 Sätzen mal skizzieren, was das Wichtige oder die Quintessenz einer Genossenschaft ist.
Und vielleicht noch ergänzend, gerade in Bezug auf unsere aller Genossenschaft, was ist der Vorteil, dass wir die haben und warum sagt nicht einfach der Verein, so jeder, der Bock hat, uns zu unterstützen und dass das Stadion besser wird, spendet uns jetzt 500 Euro. Warum gibt es stattdessen den Weg der Genossenschaft?
Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich glaube, wenn du sagst, du kennst einen Verein oder den Verein gut von der Struktur, dann ist das schon mal gar nicht so weit weg von der Genossenschaft. Also das Vereinsrecht ist ja auch ein sehr urdeutsches Recht und die Genossenschaft ähnlich, also basiert eben auf der Grundphilosophie, dass viele zusammen solidarisch einen Zweck gemeinsam erreichen wollen, was man einzeln alleine nicht schafft. Und ein Verein ist ähnlich strukturiert. Jeder Mensch hat eine Stimme. Das ist auch bei der Genossenschaft so. Es gibt eine Generalversammlung, es gibt eine Satzung. Also es gibt sehr viele Parallelen. Der einzige große Unterschied, um es mal plakativ auf den Punkt zu bringen, ist, dass eine Genossenschaft eben Kapital, Eigenkapital bilden und einsammeln kann. Das heißt, die Mitglieder zahlen einen Anteil und dieses Anteil ist das Eigenkapital der Genossenschaft. Es ist nicht begrenzt vom Gesetz her, das heißt, es kann beliebig nach oben sein und das ist eigentlich der Vorteil. Dann komme ich vielleicht dann zu der schon zweiten Frage, warum spenden wir nicht einfach an den Verein? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Eine Spende ist schon was anderes. Wir wollen keine Spenden haben. Wir wollen, dass Menschen sich hier aktiv an der Genossenschaft beteiligen, ihr Geld geben, aber dafür auch was zurückbekommen. Und was sie zurückbekommen, ist der Zweck der Genossenschaft. Nämlich, ich würde mal sagen, der Zweck ist ganz klar, den Verein zu fördern, zu unterstützen. Das ist der Sinn und Zweck, die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Belange des Vereins. Und das ist durchaus bunter und breiter als jetzt nur der Profifußball oder das Stadion. Das können auch Veranstaltungen rund um den Verein im Stadtteil sein. Also das will ich nur noch mal sagen, das ist der Zweck. Und die Rendite, die wir bekommen, ist auch eine emotionale, nämlich diesen Verein zu unterstützen. Das ist ja der Wesen einer Genossenschaft, dass die Bedürfnisse der Mitglieder eben erfüllt werden. Und bei einer Wohnungsbaugenossenschaft ist das Bedürfnis nach Wohnraum und wir haben eben das Bedürfnis, hier diesen Verein nach vorne zu bringen und einen anderen Fußball möglich zu machen. Dass eine Genossenschaft als Kapitalgesellschaft auch wirtschaftlich profitabel sein muss, damit sie nicht pleite geht, ist in sich schlüssig. Das heißt, wir wollen natürlich auch einen kleinen Überschuss erzielen, aber das steht nicht im Vordergrund. Wir sind nicht angetreten, um eine Gewinnmaximierung zu machen.
Ich glaube, für uns steht auch dabei, also bei diesem ganzen Genossenschaftsthema, ganz klar dieses Thema im Vordergrund von, wir wollen MöglichmacherInnen von dieser Utopie, von der Oke immer wieder spricht. Ja, dieses, ein anderer Fußball ist möglich. Und zu diesem anderen Fußball gehört halt zwangsläufig, und da nehme ich jetzt ganz explizit einfach den Profifußball, um den es uns ja auch natürlich geht, in erster Linie. Dafür brauchen wir eine andere Finanzierung und dafür brauchen wir aber auch ganz, ganz viel Unterstützung und Support aus den eigenen Reihen. Und wir wollen die Leute mitnehmen und wir wollen das gesamte Stadion, wir wollen alle Menschen mitnehmen, die für das eine Begeisterung haben können, was wir damit nach außen transportieren wollen eben auch, ja, wofür wir stehen wollen als Verein. Nämlich, dass es halt anders geht und dass wir trotzdem erfolgreich sind. Und deswegen dieses eine solide Finanzierung, also es ist nichts Unseriöses, wir pumpen uns kein Geld von irgendwem und zahlen das nie zurück, sondern es ist tatsächlich etwas Grundsolides, es ist sicher. Das war uns auf jeden Fall zum Beispiel auch super wichtig. Das ist halt, ne, also Genossenschaften sind ein erprobtes, wirklich lange existierendes Konstrukt sozusagen, was strengen Regeln unterliegt, was geprüft wird. Aber gleichzeitig verbindet es aber dieses Kernelement dieser basisdemokratischen Gemeinschaft von wir machen zusammen und jede Person, die Mitglied ist, hat eine Stimme und kann mitentscheiden. Das verbindet es einfach perfekt miteinander. Und wir erhoffen uns daraus natürlich einfach, dass es müssen auch nicht nur Fußballfans sein zum Beispiel. Ja. Es können auch einfach Menschen sein, die das, wofür der Verein steht, gut finden und unterstützenswert finden und das mittragen wollen. Dementsprechend glauben wir, haben wir dann ein sehr, sehr breites Spektrum, eben was wir auch abbilden können.
Und der Unterschied zur Anleihe ist quasi, dass man, also 2011 gab es eine Anleihe, da wurde 6 Millionen eingesammelt sozusagen, um das nochmal den HörerInnen zu sagen, die sich daran nicht mehr erinnern können oder es noch nie gehört haben. Der Unterschied ist, dass es, da hat man Geld gegeben und hat es irgendwann wieder zurückgekriegt, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen mehr, wenn man wollte zumindest, dass man jetzt eigentlich in den Verein, also mehr investiert als seinen Mitgliedsbeitrag, falls man jetzt schon Mitglied ist.
Ja, genau. Bei der Anleihe war es so, dass es verzinst sozusagen wieder zurückgezahlt worden ist, mit eben einer Rückzahlverpflichtung eben auch. Und bei dem Projekt Genossenschaft ist es halt so, wir erwünschen uns eine langfristige Anlage der GenossInnen. Das heißt, die geben an, also ne, zahlen Anteile und wir erhoffen uns, dass sie die natürlich so lange wie möglich halten, dass wir immer mehr auch damit quasi arbeiten können, dass die Generalversammlung jedes Jahr entsprechend entscheidet, was wir mit den Überschüssen machen, die wir erwirtschaften, ob wir neue Projekte anstoßen können, ob wir eine Rendite auszahlen. Das entscheiden die GenossInnen selbst, by the way. Das entscheiden nicht wir, es entscheidet nicht der e.V., ob wir Überschüsse ausschütten, sondern es entscheiden die GenossInnen, was damit passiert zum Beispiel. Und dementsprechend konnte bei der Anleihe halt niemand entscheiden, wann die Person das Geld direkt wiederhaben möchte. Das kann man bei der Genossenschaft zum Beispiel. Man kann kündigen und dann seinen Anteil wieder verkaufen, das könnte man auch. Dann hat man das Geld auch direkt wieder.
So, jetzt versuche ich nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was Wilken alles am Dienstag erklärt hat.
Viel Glück.
Anders auf jeden Fall. Also Grundziel ist erstmal 30 Millionen aus, ich sage jetzt mal, eigenen Mitteln zu erzielen. Eigene Mittel heißt eben Fanszene, Verein, wie du gesagt hast, Leute, die dem Verein positiv gegenüberstehen. Und dadurch Fremdkapital, was der Verein hat, momentan abzulösen, sprich Kredite zurückzuzahlen, Corona-Darlehen zurückzuzahlen. Und dadurch sinkt dann der Verschuldungsgrad, auch ein Wort, was ich am Dienstag gelehrt habe, von 8,5 auf 2 und 2 wird bezeichnet als gesundes Unternehmen. Ich habe ganz viel gelernt am Dienstag. Das tut man oder das tut die Genossenschaft dadurch, wenn sie denn dieses Geld erzielt, dass sie Mehrheitseigentümer an der MSB, an der Stadion- und Betriebsgesellschaft wird. Die MSB schüttet dann einen Gewinn an den Verein aus. Und dann hat der Verein A, diese Kredite abzulösen, diese Darlehen abzulösen und ist eben nicht mehr so verschuldet, könnte dann, wenn er denn will, neue Kredite aufnehmen zu wahrscheinlich deutlich besseren Konditionen. Das ist erstmal so grob der Plan. Miriam schwankt etwas mit dem Kopf, das ist also nicht ganz richtig. Korrigiere mich gerne.
Ja, ich gehe, glaube ich, mal drauf ein. Also ich möchte jetzt nicht für den Verein sprechen, sondern ich betrachte es mal aus der Sicht der EG. Ich habe natürlich auch den Worten von Wilken Engelbracht gelauscht am Dienstag und ich finde, er hat das richtig gut erklärt, wie die Situation beim Verein ist. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge nochmal klarstellen. Die Genossenschaft, wir haben es ja schon besprochen, möchte ja Geld einsammeln von den Mitgliedern. Die Zahl habt ihr ja schon genannt. Diese 30 Millionen, nehmen wir immer an, das würde klappen, ja, hypothetisch und wir sind guter Dinge, dann nehmen wir dieses Geld und vereinfacht investieren das dadurch, dass wir uns an der MSB, an der Stadiongesellschaft beteiligen. So, dann ist das Geld in der Stadiongesellschaft, dann kann die MSB die Hälfte davon nehmen, um ihre Verbindlichkeiten aus der Finanzierung des Stadions zu tilgen und die anderen 15 in etwa, werden von der MSB an den Verein ausgeschüttet, um dort im Verein Schulden zu tilgen. Also sind wenn man den Verein als Gesamtgruppe betrachtet, dann ist die verkürzte Fassung, ja, die 30 Millionen werden zur Schuldentilgung genommen, wenn man es genau nimmt, 15 in der MSB, 15 beim Verein. So, das ist jetzt erstmal der Effekt, wenn die EG reingeht und sich beteiligt. Das ist einfach ein Effekt zum Einstieg. Wir müssen ja Geld mitbringen, sonst wird uns der Verein ja nicht einfach die Mehrheit an der MSB geben. So, das ist der Einstieg. Und dann haben wir ja auch versucht zu sagen, wie wollen wir mit diesem Geld, was wir dann eingelegt haben, auch eben wirtschaften in der Genossenschaft. Und das ist ja unser erstes Projekt, das wir jetzt angehen. Und wir haben natürlich ein Modell gebaut mit dem Verein zusammen, dass die Pacht für das Stadion, für die MSB natürlich wiederum ein Rückfluss an Geldern kontinuierlich aus der Pacht in die EG ist. Und das soll reichen, um eben der EG einen gesunden Start zu ermöglichen und den von Miriam angesprochenen Jahresüberschuss zu erreichen. So, das ist die verkürzte Geschichte. Also das Laufende ist das Pachtverhältnis Stadion zum Verein. Und das Einmalige ist dieser Effekt, wenn wir mit dem Geld reingehen, dass der Verein Schulden tilgen kann. Das hängt natürlich zusammen, weil durch das Tilgen der Schulden kann der Verein natürlich das Geld, was er sonst in Tilgung und Zins gibt, anders verwenden. Ja, und das ist so ein bisschen das, was dann als neuer Spielraum erscheint. Und was das genau ist, da möchte ich jetzt sagen, das ist wirklich Sache des Vereins. Das ist nicht Sache der EG, weil so verstehen wir auch unsere Rollenabgrenzung, dass wir sozusagen hier der Partner sind, aber nicht bestimmen, was der Verein am Ende dann mit den Themen und mit dem Geld, was er daraus erzielt, machen soll. Ne?
Das heißt, also wir gehen weiter davon aus, die 30 Millionen werden eingesammelt. Ja. Die gebt ihr dann an den Verein und dann habt ihr kein Geld mehr. Also erstmal bis wieder die Miete für das Stadion. Also ich bin wirklich, ich spiele das auch ein bisschen, aber es geht mir auch teilweise so, dass ich es nicht hundertprozentig verstehe, dass man sofort alles Geld weggibt und dann wieder was kriegt. Aber das habe ich richtig so verstanden, oder?
Ja, das Geld ist ja, ich würde sagen, wir geben es nicht weg. Es ist eine solide Investition, wie Miriam ja schon gesagt hat, in das Stadion. Und wir bekommen ja als Gegenwert die Beteiligung. Das heißt, es ist im Grunde, wenn man jetzt in Bilanzen der EG denken würde, statt Geld haben wir eine Beteiligung. Und diese Beteiligung gibt uns Erträge kontinuierlich. Ja, und das gestalten wir. Wir können daraus eine monatliche Pacht generieren. Das ist vertragliche Regelung. Und dann bekommen wir auch kontinuierlich jeden Monat Geld und können damit auch unsere Kosten tragen. Mhm. Und das geht vom ersten Moment an. Das Schöne am Stadion ist ja, dass es schon da ist, wir sehen es ja hier auch, und dass der Betrieb da ist und dass das Geld sofort, sage ich mal, zur Verfügung steht. Das ist kein Stadion, was wir erst bauen müssen. Das ist kein Geschäftsmodell, was wir erst mal entwickeln müssen, was eine Anlaufphase hat, sondern wir können eigentlich in dem Moment, wo wir beteiligt sind, auch sofort die Früchte, sprich die Pacht, vereinnahmen. Und das ist ein guter Start.
Genau, aber ich glaube, was am Dienstag so ein bisschen, also entweder habe ich nicht genug aufgepasst oder wie auch immer, es war so eine Vermischung und in der allgemeinen Wahrnehmung, zumindest bei einigen, war es dann so, okay, also die EG zahlt dann den Stadionumbau und dem ist halt mindestens mal im ersten Schritt nicht so, sondern ihr steigt bei der MSB ein. Und das war es dann erstmal und dann muss man eben alles Weitere sehen, beziehungsweise ist dann Sache entweder der MSB oder des Vereins, was man dann mit dem Geld oder dem gesparten Geld oder dem neu gewonnenen Geld macht.
Genau, also unser Satzungszweck ist ja einfach die Förderung, ja? Die Förderung, platt gesagt, des Vereins, und wir wollen den Verein voranbringen. Ob es nun wirtschaftlich ist, kulturelle Aktionen beinhaltet, soziale Aspekte. Das können dann eben zum Beispiel Dinge sein, wie das wir überlegen können, ergibt es nicht langsam wirklich Sinn, die Ecken zuzubauen. Ja, das ist also ein Thema, was halt immer wieder häufig auch genannt wird. Und da haben wir natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Ja, wenn wir sagen, okay, ja, wir erwirtschaften Überschüsse und die Generalversammlung kann sich das vorstellen, die zu reinvestieren, dann können natürlich Umbauprojekte schneller vorangetrieben werden. Wir verstehen uns so, dass wir die Infrastruktur liefern für unseren Verein, damit der FC St. Pauli von 1910 e.V. maximal erfolgreich sein kann. Und dafür brauchen wir halt, wie Oke es immer so schön gesagt hat, Steine und Beine. Wir kümmern uns in erster Linie um die Steine. Die Beine macht dann Borny.
Kann man sagen, was eine Pacht für so ein Stadion in zentraler Lage in Hamburg ungefähr kostet? Also ihr müsst das jetzt nicht auf einen Euro, aber sind das eher so 10.000 Euro im Monat oder eher so 100.000? Ich habe gar keine Ahnung.
Also die Frage würde ich ungern jetzt beantworten, weil wir ja noch gar nicht den Pachtvertrag abgeschlossen haben. Das heißt, was wir gemacht haben in der Vorarbeit, und deswegen kam ja auch teilweise die Frage, was ist jetzt eigentlich diese Komplexität hinter so einem Modell, wieso ist das jetzt erst rausgekommen mit der EG? Die Idee gibt es ja schon seit so vielen Jahren. Das ist halt sehr viel Arbeit und wir haben natürlich dieses Modell entwickelt. Wir haben auch im Grundzug die Pachtverträge entwickelt, aber die genaue Zahl, die wir dann reinschreiben, die werden wir dann haben, wenn wir das Geld eingesammelt haben, wenn wir wissen, wie viel Prozent wir an dem Stadion haben, weil das entscheidet ja auch, wie viel Geld dann zur EG fließt, weil die Wahrheit ist ja auch, wir werden ja nicht 100% am Stadion erreichen mit dem Geld, was wir planen, sondern eine Mehrheitsbeteiligung, die genaue Zahl kann man dann sagen, wenn wir wissen, wie viel Geld wir haben, nehmen wir an, es sind 55%, dann stehen ja 45% zahlengetrieben dem Verein auch noch aus dem Ergebnis der MSB weiterhin zu. Das heißt, all diese Ausbalancierung müssen wir dann machen, wenn wir am Ende die ganzen Karten auf den Tisch legen können. Und das ist modelliert und kann sehr, sehr schnell angepasst werden. Aber deswegen würde ich ungern jetzt eine Zahl raushauen und dann wird es nachher, dann sammeln wir auf einmal viel mehr Geld ein oder viel weniger und dann sagt er, hey, die Zahl stimmt ja gar nicht, was ihr uns damals gesagt hat.
Gut, reden wir dann trotzdem über Geld. Was ein Anteil kostet, wurde bekannt gegeben, es sind 850 Euro, wobei genau dann der Genossenschaftsanteil 750 sind. Und dann sind weitere 100 Euro zu zahlen, die da sich aufschlüsseln in 68 Euro Rücklage und 32 Euro Gebühren. Und da ist, glaube ich, schon mal wichtig zu sagen, wenn ich 10 Anteile kaufe, dann zahle ich halt 10 mal diese 750, aber auch 10 mal diese 100. Also die wird nicht irgendwie mit jedem Anteil mehr dann irgendwie weniger. Das heißt, auch diese 32 Euro Gebühren, die da mit drin sind, werden pro Anteil fällig. Könnt ihr einmal sagen, wie ihr auf diese Summe gekommen seid? So ganz grob.
Ja, na klar. Also es gab ja, Andreas hat es ja vorhin auch schon ganz kurz angedeutet, es gab ja eine MAFO, eine Marktforschung zu dem ganzen Thema. Und unterm Strich hatte die gesagt, es werden sehr, sehr viele Menschen nicht nur einen Anteil zeichnen, sondern mehrere. Auf Basis dessen gab es eine grundsätzliche Kalkulation, die hatte mal gesagt, dass ein Anteil 750 Euro kosten sollte und dann müssten noch zweimal 68 Euro dazu pro Anteil für Verwaltungskosten und Agio. Und das fanden wir aber viel zu sperrig. Da haben wir uns irgendwie gesagt, so, boah, das ist irgendwie eine ganz komische Zahl und ist auch so schwierig zu erklären. Und was glauben wir denn? Was glauben wir denn realistisch, wie viele Menschen mehrere Anteile zeichnen werden? Wir haben uns dann die Unterlagen angeschaut, haben uns ein bisschen gewälzt und wollten halt tatsächlich eine Mischkalkulation machen. Weil, und ich finde das tatsächlich auch als Argument sehr, sehr schlüssig für mich, wir wollten Menschen mit mehr Geld nicht bevorteilen, indem wir ihnen sagen, sie müssen dann weniger bezahlen als Menschen, die das eben nicht haben. Dementsprechend haben wir gesagt, wenn schon Leute Anteile kaufen, dann zahlen auch alle immer bitte denselben Betrag. Wir gehen jetzt mit einer Mischkalkulation an den Start von 1,6. Also wir gehen davon aus, dass GenossInnen 1,6 Anteile zeichnen im Schnitt. Und deswegen kamen wir auf eine schöne runde Summe sozusagen, die wir eben auch kommunizieren. Das heißt, wir reden auch in der Regel immer von, ein Anteil kostet 850 Euro inklusive der entsprechenden Gebühren und Kosten, weil ein Anteil eben all in das kostet und auch immer das kostet für jeden, für jede Person gleich.
Kannst du einmal, weil ich es auch schon gelesen habe und das Wort nicht kannte, Agio, was das bedeutet?
Jetzt wissen wir mal, das ist ja voll dein Spezialwort, du liebst es.
Also ich glaube, im Genossenschaftsumfeld wird das oft als Eintrittsgeld bezeichnet, Agio oder Aufgeld ist ein allgemeinerer Begriff. Also es geht darum zu sagen, es gibt, wenn man in eine Genossenschaft reingeht, die Möglichkeit, so ein Eintrittsgeld zu nehmen. Was ist der Sinn bei einer Genossenschaft? Eine Genossenschaft wie wir, die jetzt frisch startet, die hat ja noch keine gesunde Ausstattung. Das kam ja auch eben als Frage, wie startet man und gibt man dann das ganze Geld weg? Und dieses Aufgeld oder Eintrittsgeld soll eben dafür sorgen, dass wir von Anfang an eine kleine Rücklage haben. Das geht nämlich in die Rücklage der Genossenschaft und ist sozusagen eine Absicherung gegen zukünftige Verluste. Das heißt, das stellt die Genossenschaft etwas solider dar. Und das ist sozusagen unser Startpunkt. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Beitrag mit aufzunehmen. Ja.
Also die 30 Millionen sollen aus den 750 erwirtschaftet werden.
Plus
und
dem,
die,
plus dem die, Eintrittsgeld.
Genau, die anderen sollen quasi, jetzt kann ich rechnen, aber eben noch dazukommen.
Ja, und wir müssen auch sehen, dass wir im ersten Jahr durch die Anzahl von Beitritten, das ist ja ein Volumen, man könnte das ja mal grob ausrechnen, dass das ein höherer fünfstelliger Mitgliederanzahl wird. Ja? Also wir wissen es alle nicht genau, wie viel jeder an Anteilen zeichnet, aber das heißt, wir müssen hier eine solide Abwicklung sicherstellen und das kann man nicht mit manuellen Abläufen machen. Das heißt, wir brauchen Technik und IT, damit das reibungslos läuft. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht, dass hier das bisher sehr große Interesse dann hier aufschlägt und wir sagen, wir kommen gar nicht hinterher, weil hier Waschkörbe, irgendwelche Zettel nicht abgearbeitet werden. Das machen wir professionell und dafür brauchen wir auch einmal diese Verwaltungsgebühr am Anfang, weil wir im ersten Jahr durch diesen Eintrittsvorgang dieser vielen Leute, Menschen, die wir haben wollen, etwas höhere Kosten im ersten Jahr haben werden. Und das können wir nicht aus den laufenden Einnahmen aus dem Stadion finanzieren, sondern müssten das dann über Jahre sozusagen wieder einnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, es ist fair, wenn jeder in etwa nochmal diese 32 Euro zahlt, die in etwa dieser gesamte Beitrittsvorgang mit allen administrativen Themen pro Person etwa kostet. So sind wir auf diese Beträge gekommen, sind also wohl durchdacht und haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Und das ist jetzt sozusagen das Ergebnis, mit dem wir uns hier präsentieren. Ja.
Und da haben wir natürlich auch noch die ganzen Erstaufsetzkosten, ja, also die ganzen technischen Themen, die wir aufsetzen lassen müssen, damit der Start überhaupt möglich ist. Das ist natürlich immer ein Riesenhaufen an Geld, ehrlicherweise, was man dann zum Start schon mal zahlen muss. Was vielleicht ganz spannend ist auch für die HörerInnen, dass wir Geschäftsbesorgungen mit dem e.V. haben. Das heißt, dass wir eben, dass an den e.V. auch wieder Gelder zurückfließen, sozusagen für Mitarbeitende, die halt eben auch auf diesem Projekt mitgearbeitet haben und auch in Zukunft arbeiten werden. Das heißt, wir haben keinen eigenen Pressesprecher, sondern wir haben auch den großartigen Patrick und seinem Team, der uns unterstützt. Aber wir müssen natürlich eben auch dann, um Ressourcen nutzen zu können, dem Verein eben auch was zurückgeben dafür, so als Beispiel. Und genau, sowas zählt dann natürlich auch mit dazu.
Wir können ja mal die Kopfrechnung kurz machen. Also wenn wir auf 30 Millionen Euro kommen wollen, dann brauchen wir dafür 40.000 Anteile. Und wenn jeder Genosse, Genossin 1,6 kauft, wären das immerhin 25.000 Personen, so ganz grob gerechnet. 850 Euro sind natürlich trotzdem eine stolze Summe und wenn man jetzt hier die 30.000 Leute im Stadion oder zumindest die 27.000 Heimfans nimmt, gibt es da auch Annahmen, wie viele von denen sich das ungefähr leisten können? Also ihr habt ja diese Marktforschung schon gemacht. Ist da irgendwie ersichtlich gewesen, wie viele davon haben eine Dauerkarte und solche Geschichten? Oder zieht man wirklich auch auf die anderen Fans ab und sagt, keine Ahnung, ey, ich könnte jetzt einen Anteil am Westfalenstadion kaufen, wenn ich mich bei einer Genossenschaft von Dortmund beschäftige, finde ich total toll, zahle ich so und so viel Geld und dann habe ich nachher 20 Stadien in meinem Portfolio.
Also tatsächlich weiß ich gar nicht, wie die MAFO in Bezug auf Dauerkarten ausgelegt ist. Es waren nur Mitglieder, die befragt worden sind. Ne? Das kann man schon mal sagen. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, dass wir knapp 50.000 Mitglieder haben. Wir wissen aber auch, dass wir nicht so viele Dauerkarten haben. Also von daher kann ich das tatsächlich nicht 100% so beantworten. Was wir aber wissen, ist, dass tatsächlich die Kaufkraft der Mitglieder sehr viel höher ist, als sie das vielleicht früher noch gewesen ist. Also das, als wir früher immer noch von dem Klischee von dem Banker und dem Punker gesprochen haben, ist es tatsächlich wohl mittlerweile bei uns im Stadion auch ein bisschen.
Es gibt nur noch Banker, oder?
Nur noch Banker, genau. Hat sich das wohl noch mal ein bisschen gedreht. Aber tatsächlich kann ich zu den Einkommensverhältnissen der Stadionbesucher nicht so viel sagen. Wo wir aber tatsächlich auch von überzeugt sind, ist, dass wir mit 850 Euro einen guten Mittelweg gefunden haben. Die MAFO hat tatsächlich einen Ausgabepreis von 1.000 Euro ergeben als Vorschlag der meistbefragten sozusagen. Und das haben wir schon einfach als zu hoch erachtet. Dass wir gedacht haben, okay, 1.000 Euro ist einfach wirklich wahnsinnig viel Geld. Und dementsprechend gehen wir bei 850 Euro davon aus, dass es auf jeden Fall in der Basis grundsätzlich ein erschwinglicherer Preis ist. Wir wissen aber, dass es sehr, sehr viel Geld ist und auch für uns in unserem Leben schon auch sehr, sehr viel Geld war oder ist. Und dementsprechend haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass wir ein Ansparmodell anbringen konnten. Und um halt sicherzustellen, dass wir alle Leute mitnehmen können. Und genau, das bringen wir halt auch mit an den Start.
Erklär das doch nochmal, was das bedeutet.
Also, wir haben noch nicht 100% festgelegt, wie hoch quasi die erste Rate sozusagen sein muss, aber wir haben uns darauf verständigt, dass man innerhalb eines Jahres sozusagen den Anteil abzahlen kann. Am Ende diesen Jahres bekommt man dann halt sein Stimmrecht. Das heißt, der Anteil muss voll bezahlt sein, damit die Person vollwertiger Genosse, Genossin werden kann mit Stimmrecht und so weiter. Aber genau, innerhalb eines Jahres.
Okay, aber ich könnte am Beispiel 100 Euro einzahlen am Anfang zum Beispiel und dann über das Jahr hinweg komme ich dann monatlich auf die 850.
Genau.
Da immer noch viel Geld, aber
Geburtstag genau. Dazwischen kann man sich vielleicht noch was wünschen.
Okay, gut. Viele Fragen, die uns erreicht haben, drehten sich um konkrete Projekte, was man da jetzt alles mitmacht und so weiter und so fort. Haben wir jetzt ja eben schon gesagt, das ist eigentlich nicht zwingend Sache der Genossenschaft, sondern vielleicht in einem späteren Schritt, wenn dann Gewinne erwirtschaftet wurden, was man damit machen kann. Aber zumindest was damit jetzt am Anfang passiert, ist, man kauft einen Anteil an der MSB und dann hat das Geld erstmal die Genossenschaft verlassen und der Verein oder die MSB muss damit machen, was sie zu tun hat. Trotzdem habt ihr ja Ideen, was man damit machen kann und am Dienstag fielen solche Sachen auch wie Barrierefreiheit. Was ich häufig gehört habe, war, wir wollen die Südkurve endlich wieder zu einer Kurve der Fans machen. Nicht endlich wieder, sondern wollen das einmal machen und vielleicht zum Beispiel Sachen wie Business Seat zurückbauen oder sowas. Inwieweit habt ihr denn da überhaupt eine Einflussmöglichkeit, auch später? Weil im Endeffekt habt ihr zwar das Geld, aber ihr könnt dem Verein ja trotzdem nicht diktieren, was er zu tun hat.
Also müssen wir natürlich gemeinschaftlich machen. Für uns ist wichtig, dass wir auch ganz klar sagen können, so die Ideentüren sind immer offen. Das heißt, wir freuen uns darauf, auch mit Menschen aus der Fanszene, mit anderen Gremien, Abteilungen und so weiter mögliche Themen zu besprechen. Wir haben da schon ganz konkrete Vorschläge eben auch bekommen, sowas zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, aber auch das Thema Hybridrasen war zum Beispiel eins, was super groß auch eben auf uns schon zugekommen ist sozusagen, ja, um die Möglichkeit zu haben, dass die U23 und die Frauen auch hier tatsächlich im Stadion spielen können, was natürlich für die Abteilung fantastisch wäre, aber auch für uns als Fans zum Beispiel wirklich fantastischer Mehrwert für uns sein könnte. Wir müssen immer einen Business Case erstellen. Ja? Wir müssen dann schauen, okay, es muss sich halt rechnen. Das müssen wir dann mit der Generalversammlung besprechen innerhalb der Genossenschaft. Und dann können wir tatsächlich gemeinsam entscheiden, was die nächsten Projekte sind. Es gibt auch Überlegungen, das NLZ tatsächlich mit in diese Überlegungen mit einzubeziehen, um das nochmal als ein weiteres großes Projekt voranzutreiben. Es war ja auch, das hat Oke, glaube ich, am Dienstag auch gesagt, es war ja Startpunkt auch mit der Überlegung der Genossenschaft. Wir haben uns jetzt erstmal für das Stadion entschieden. Aber ja, es gibt viele Infrastrukturprojekte, die wichtig sind für den e.V. und dementsprechend auch wichtig für die EG.
Ich bin ja in so Finanzierungssprache auch nicht so gut. Business Case heißt Finanzierungsplan?
Genau.
Ja, okay, danke.
Ja, vielleicht kann ich das mal sagen. Wir haben uns natürlich auch schon, als wir das Modell für das Stadion gemeinsam mit dem Verein entwickelt haben, aber auch grundsätzlich für die Genossenschaft gesagt, was sind denn unsere Leitplanken? Wir haben mal gesagt, was wollen wir mit jedem Euro, den wir einsammeln, eigentlich erreichen und was brauchen wir? Und haben geguckt, was unsere minimalen Kosten im Betrieb sind. Wir müssen auch Steuern bezahlen, ja, und wir wollen natürlich auch profitabel sein. Und daraus ergibt sich halt so eine gewisse Leitplanke oder ein Rahmen, wenn man so will, für das, was wir umsetzen können. Wir können natürlich sagen, wir haben eine Idee, aber der Verein ist natürlich der sagen muss, die Idee passt zu uns und die wollen wir umsetzen. Und dann kommen wir und sagen, passt diese Idee in unsere Leitplanken? Und dann können wir sagen, liebe Mitglieder, wollen wir das machen? Haben wir, sage ich mal, Überschüsse, die wir da reinstecken? Oder sagen wir vielleicht, wir haben eine tolle Idee und wir wollen nochmal Geld einsammeln. Wollt ihr euch noch mit weiteren Anteilen beteiligen oder öffnen wir noch für andere Leute dieses, weil wir mehr Ideen haben? So muss man, glaube ich, das Spiel zusammen verstehen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben diese Partnerschaft mit dem Verein und ich glaube, das ist auch der Charme bei der ganzen Sache, dass wir ja, ich sag mal, ein vereinsgleicher Partner sind, mit dem Unterschied, dass wir das Eigenkapital haben können und weiter aufbauen können. Und das zusammen ist eigentlich eine super Symbiose, ja, so würde ich es mal bezeichnen. Aber es darf nicht sein, dass die EG anfängt zu entscheiden, was der Verein machen soll. Und umgekehrt kann der Verein nicht vorschreiben, was wir finanzieren sollen. Ja? Also es muss immer zueinander passen. So würde ich es mal abstrakt formulieren. Und Miriam hat es ja wunderbar an ein paar Beispielen gemacht. Ich habe keine Sorge, dass die Ideen in den nächsten 10 Jahren ausgehen. Ja? Also das will ich auch sagen. Also wir fangen mit dem Stadion an. Und ich bin ein großer Fan, erstmal diesen Schritt zu machen und dann die weiteren Schritte. Aber ich glaube, dass wir keine Sorge haben brauchen, dass diese Ideen ausgehen.
Ja, das erschließt sich ja auch mir und wahrscheinlich auch anderen dadurch, dass die Mitgliederversammlung, MitgliederInnenversammlung, nee, Mitgliederversammlung des Vereins das höchste Organ ist. Deswegen kann und da kann ich ja einen Antrag stellen oder jedes Mitglied einen Antrag stellen und dann wird darüber wird der verabschiedet oder eben auch nicht. Das kann ja nicht die Genossenschaft machen. Also das wäre ja auch sowas, was irgendwie rein rechtlich ja auch gar nicht gehen würde, weil dann würden ja die Mitglieder des Vereins aufschreien und sagen, hier stimmt ja irgendwas nicht. Gut, da habe ich gut zusammengefasst.
Das hast du gut zusammengefasst, ja.
So, jetzt habt ihr nach einem Jahr habt ihr irgendwie 10 Millionen da rumliegen, die ihr irgendwie investieren wollt. Kann man jetzt bei euch als Genossenschaft, Genosse, Genossin einen Antrag stellen oder einen Vorschlag machen? Bitte gebe davon 2 Millionen für Projekt X und ihr seid sowas wie die AFM, die Gelder verwaltet und Geld rausgibt? Oder ist das irgendwie anders strukturiert und ihr müsst immer dafür auch einen konkreten, weiß ich nicht, eine Gewinnerzielung irgendwie mit dafür im Hinterkopf haben? Also seid ihr eher Geber für Ideen oder seid ihr Investoren? Habe ich das verständlich formuliert, worauf ich hinaus will?
Ja, ich glaube, es geht tatsächlich darum, wer entscheidet jetzt in der Genossenschaft, was wir mit dem Geld machen, habe ich mal so mitgenommen. Und es ist natürlich so, dass eine Genossenschaft eine klare Struktur hat. Sie hat die Generalversammlung, das ist das höchste Gremium, um wieder das Beispiel Verein heranzuziehen.
Das ist quasi das Äquivalent zur Mitgliederversammlung, oder?
Ja, genau. Und die wählen einen Aufsichtsrat, das ist ja auch relativ parallel, wie es hier auch im Verein geregelt ist. Und der bestimmt dann, bestellt den Vorstand. Und der Vorstand führt das operative Geschäft. Das heißt, wir kommen als Vorstand am Ende des Jahres mit einem Ergebnis aus dem laufenden Betrieb und können dann vorschlagen, was mit dem Geld zu tun ist. Das ist aber ein Vorschlagsrecht, ja. Und dann kann der Aufsichtsrat seine Meinung dazu geben und mit diesen Vorschlägen gehen wir in die Generalversammlung. Aber es können durchaus auch Vorschläge aus der Generalversammlung entstehen, zu sagen, okay, wir sammeln das Geld lieber und wollen damit was anderes machen, anstatt es auszuschütten. Das ist, wie gesagt, diese basisdemokratische Idee, ähnlich wie auch im Verein, ja. Das ist durchaus gewollt, ja.
Gleichzeitig kann natürlich ein Genossin kein Vorschlag auf einer Generalversammlung unterbreiten, dem dann direkt zugestimmt wird. Ja? Also da müssen dann natürlich erstmal die entsprechenden Prüfungen stattfinden. Es muss durchgerechnet werden, wie es so schön heißt, damit wir es dann sozusagen wieder zurückspielen können, wenn wir es vom Vorstand geprüft haben, ob es überhaupt tatsächlich eine Möglichkeit gibt, das zu finanzieren.
Aber grundsätzlich könnt ihr einfach auch mal Dinge bezahlen, ohne dass dann immer gleich irgendwie ein Anteil damit erworben wird oder sowas. Oder dass ein Gebäude erworben wird. Also es können auch einfach mal Dinge bezahlt werden. Ganz einfach.
Ja, ganz einfach. In der Satzung steht drei Möglichkeiten, wie wir den Verein unterstützen können. Das eine ist im Grunde das, wo auch das Stadion reinfällt. Das sind im Grunde Infrastrukturmaßnahmen. Ja, das können andere Themen sein, Hybridrasen, das ist dann im Umfeld des Stadions. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist eben im Bereich von den sportlichen Aktivitäten, Förderung von anderen Sportarten. Da haben wir Frauenfußball, Blindenfußball als Beispiele, aber es können auch Jugendspieler sein oder andere Themen, wo wir sagen, da haben wir eine gute Idee, wie wir das fördern können. Und das Dritte sind natürlich weitere soziale Zwecke, Veranstaltungen rund um den Verein. Also es ist ziemlich breit. So, muss jetzt jedes einzelne Projekt sich rechnen? Also muss dieser Business Case, um es auf den Punkt zu bringen, muss der immer da sein? Ich glaube, man kann da durchaus differenzieren, aber wir können nicht, das zumindest ist das mein Verständnis als Vorstand, das würde ich da nicht mitmachen, Projekte machen in einer Größenordnung, die dann das gesamte Konstrukt der EG gefährden, weil wir einfach keine Einnahmen mehr haben und uns überschulden würden. Das heißt, da müssen wir ganz klar sagen, das dürfen wir und können wir nicht machen, weil die EG ist genau wie jede andere Gesellschaft auch dem Handelsrecht unterworfen und muss natürlich auch ihr Kapital erhalten und darf nicht überschuldet sein. Ja? Und das sind die gesetzlichen Leitplanken, die auch dafür gelten.
Aber die Bandbreite ist der Gestalt, ich kann ein Jugendtalentehaus kaufen, wie die AFM es mal getan hat. Ich kann Trikotsponsor bei der ersten Frauen werden und ich kann Sackbälle für die Handballmädchen kaufen. Also das ist alles grundsätzlich möglich und muss dann von euch entschieden werden und im Zweifel bei größeren Dingen dann abgenickt werden von der Versammlung.
Ja, tatsächlich verstehen wir uns schon als Partner eher für größere Themen und wir stehen halt nicht in der Konkurrenz jetzt oder so zur AFM, die ja tatsächlich, wo man ja dann Dinge, Gelder beantragen kann für Trainingslager, für Fußballcamps, für keine Ahnung, solche Dinge. Das ist auch gut so und das sollte auch weiterhin so sein. Ich glaube, wir sollten uns mehr auf die großen Themen fokussieren, sozusagen, die tatsächlich so infrastrukturell wichtig sind für den e.V. erstmal.
Okay. Nächstes Thema. Ich habe irgendwann keinen Bock mehr auf die Geschichte und will mein Geld da rausziehen. Gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann kündigen und ich kann verkaufen. Andreas, magst du einmal erklären, was der Unterschied ist?
Ja, fangen wir mit dem Kündigen an. Das ist gesetzlich ganz normaler Vorgang. Also da sind wir nicht böse drum. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Das ist ja auch gerade, was wir gesagt haben. Wir wollen keine Spende. Wir sammeln Geld ein, um damit zu wirtschaften. Und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt das Geld anders einsetzen, hat er das Recht, auch sein Geld zurückzubekommen. Wie funktioniert das? Man kann die Kündigung aussprechen. Dann gilt praktisch ab dem nächsten Jahr ein Jahr Frist, bis man dann sein Geld ausgezahlt bekommt. Das heißt, es ist keine kurzfristige Möglichkeit, sondern man muss immer sagen, ich komme in etwa in ein bis zwei Jahren, je nachdem wann ich kündige, an mein Geld. Man bekommt nicht nur den Anteil, den man gezahlt hat, in diesem Fall tatsächlich die 750 Euro, sondern auch noch den Überschuss des letzten Jahres mit ausgezahlt. Das ist fair und das gehört natürlich dazu. Das heißt im Grunde, wenn ich jetzt perspektivisch weiß, ich möchte mein Geld woanders für andere Themen benutzen, dann muss das mit einem gewissen Vorlauf sein. Deswegen ist das keine Anlage für jemanden, der sagt, ich brauche kurzfristig mein Geld immer wieder zurück. Trotzdem kann es ja mal Momente geben. Und deswegen gibt es die zweite Möglichkeit, ich kann meinen Anteil an jeden beliebigen anderen Menschen veräußern. Das ist dann ein Geschäft zwischen diesen Personen und diese neue Person wird dann Mitglied anstelle des alten. Und da gilt dann im Grunde wie bei jedem neuen Beitritt, der Vorstand muss am Ende dem zustimmen. Das heißt, wir haben immer noch eine Hand drauf, wer dann neu reinkommt. Aber im Grunde ist das die schnellste Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte jetzt an mein Geld zurückkommen. Ja, das ist diese Möglichkeit, diese beiden gibt es ja.
Und man kann es verkaufen, da gibt es keine. Also wie, ich darf hier ein Ticket nicht für 650 Euro verkaufen, weil wir gegen Bayern spielen. Das untersagt die Stadionordnung, weiß ich nicht. Irgendwas untersagt es auf jeden
Ticket
Fall.
Ticket AGB, glaube ich.
Ja, sehr gut. Das wäre aber möglich. Also ich kann es für 500 Euro verkaufen, aber ich kann es auch für 1500 Euro verkaufen, theoretisch.
Also das ist ja aus Sicht der EG gar nicht transparent. Das sind ja, wenn wir beide jetzt uns einigen würden, ich würde meinen Anteil, den ich als Gründungsmitglied habe, dir verkaufen, dann weiß die EG gar nicht. Ich würde nur sagen, ich verkaufe ihn und das ist das neue Mitglied und dann müsste der Vorstand, Miriam in dem Fall, ich würde mich dann zurückziehen vielleicht aus der Entscheidung, sagen, wollen wir dich aufnehmen oder nicht. Aber de facto würdest du mir die 750 Euro oder 850 Euro geben, das müssen wir aushandeln und dann mehr will ich dazu auch nicht sagen, ja?
Also ja, okay,
außerhalb
verstanden.
Der EG.
Ja, verstanden.
Wie ist das denn überhaupt? Was bekomme ich denn, wenn ich jetzt also kriege ich eine Schmuckurkunde für die Wand oder wie weiß ich denn, dass ich einen Anteil habe?
Also ganz formal musst du eine Beitrittserklärung unterschreiben und dann bekommst du eine Antwort vom Vorstand, du bist dabei. Und das ist sozusagen gesetzlich der nüchterne Vorgang. Emotional können wir das natürlich noch ein bisschen aufladen. Miriam, du hast, glaube ich, ein paar Ideen, weil wir haben uns da ein bisschen im Vorstand die Aufgaben aufgeteilt. Für die kreativen Dinge bist du ja eher zuständig.
So, danke. Ja, aktuell arbeiten wir tatsächlich an einem Katalog an Themen, von denen wir sagen, so, das ist ein schöner Rahmen sozusagen. Ob es nun eine Schmuckurkunde ist, weiß ich nicht. Ich habe es ja gerade zum Beispiel mehr mit Steinen. Ich würde ja Steine eigentlich ganz cool finden, die für das Stadion stehen. Aber tatsächlich wird es da zeitnah eine Übersicht zu geben, was wir da für schöne Möglichkeiten anbieten. Aber das wird noch nicht verraten.
Auch das ist, glaube ich, etwas, um es mal zu sagen, wir haben viele Ideen, aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Und wir würden natürlich gerne auch die ganzen Mitglieder, die dann alle dazukommen, mitnehmen in diese Ideenwelt und dann auch ein bisschen schauen, was möchten die denn eigentlich haben und wie würden die sich gerne repräsentiert fühlen hier mit ihrem Anteil am Stadion. Insofern, glaube ich, gehört das auch dazu, ein bisschen zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wie da die Stimmung ist unter denen, die sich hier gerne beteiligen.
Es gab ja schon das Startdatum 19.10., was eventuell sich noch ein bisschen verzögert, also das ist so das Wunschdatum. Wie zeitnah gibt es denn danach dann die erste Versammlung? Weiß man das schon? Ist das dann nach einem Jahr oder schon nach einem Monat oder gibt es da noch keinen konkreten Plan?
Also das ist natürlich eine gute Frage. Es gibt die ganz normale Gesellschafterversammlung in der EG. Innerhalb einer gewissen Frist nach Ablauf des Geschäftsjahres. Ich habe die Satzung gar nicht auswendig gelernt heute. Ich glaube, 3 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres spätestens muss der Abschluss vorliegen und dann die Generalversammlung. Ich gucke noch mal gerne nach und gebe es noch mal in den Faktencheck im Anschluss. Sehr also gut. Wir haben eine gewisse Frist, die wir dann einhalten müssen. Wir müssen erstmal das Geschäftsjahr, das ist das Kalenderjahr, beenden, dann den Abschluss erstellen, also die Rechnungslegung im Bürokratendeutsch, sage ich jetzt mal, beenden und dann auch ermitteln, was am Jahresende der Überschuss ist. Und dann stellen wir das der Generalversammlung vor.
Da vielleicht zum zeitlichen Rahmen nochmal. Wir planen ja mit dem Start der Zeichnung jetzt im Herbst und wollen die erste Zeichnungsphase dann sozusagen laufen lassen bis irgendwann im Januar. Das bedeutet, wir wollen in einer perfekten Welt dann mindestens die 30 Millionen eingesammelt haben, dann machen wir den Deckel zu. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir nicht 100 Millionen einsammeln, sondern halt tatsächlich sagen, damit machen wir dann erstmal Schluss und dann haben wir auch eine gewisse Anzahl an GenossInnen. Das passt dann natürlich auch noch sehr, sehr gut in diesem zeitlichen Rahmen sozusagen zusammen, weil ich finde, auch einfach als schönen Abschluss dieses ersten Einzahlungsprojekts, dann machen wir den Deckel zu, dann sind wir irgendwie, wir haben es geschafft, das müssen wir auch irgendwie für uns feiern. Und da müssen wir auf jeden Fall eine Generalversammlung machen, um mal zu sagen so, ey Leute, das seid ihr, das sind wir. Wir haben das hier gemeinsam möglich gemacht und wir haben das geschafft. Und der e.V. hat jetzt das Geld und jetzt geht's rund. Und ich glaube, das wird schon auf jeden Fall sehr zeitnah danach auch passieren.
Gut, und wer da jetzt schon denkt, oh geil, dann treffen wir uns alle und vernichten richtig viel Bier. Das kann man dann tun, aber das ist nur digital. Für das Bier holt man sich das also aus der lokalen Brauerei, weil das eben zu einem anderen Thema gehört, nämlich ihr wollt euch relativ schlank aufstellen, um nicht noch zusätzliche Kosten zu verursachen. Gibt es da schon Pläne? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, 2 Vollangestellte, so plus minus ein bisschen, so ungefähr?
Also tatsächlich haben wir unsere Postadresse, das Stadion. So, wir haben hier ein kleines Postfach in der Geschäftsstelle, aber das war es auch bis jetzt. So, wir planen mit 1,5 vollen FTEs, wie man so schön sagt, ja, Vollzeitangestellten.
Fulltime Employee.
Oh, guck mal, bei uns heißt es BU, Beschäftigungsumfang. bei uns in der Pädagogik.
Einer Behörde, das klingt eher nach Behörde tatsächlich. genau.
Hört sich was besser.
Ich weiß es auch nicht. Genau, damit planen wir aktuell. Einfach tatsächlich um, also wir sind ja alle ehrenamtlich und um da halt auch für die Mitglieder, Verwaltung, Fragen zu beantworten, dass da immer Menschen ansprechbar sind, das ganze Organisatorische eben auch abzuarbeiten. Das soll es dann im Endeffekt auch sein. Aber ja, wir haben keine Büroräume, wir haben eigentlich uns.
Also wir haben tatsächlich einen ersten Vertrag mit dem Verein abgeschlossen für die Nutzung eben der Adresse dieses Postfaches und dass wir ab und an mal einen Raum hier benutzen dürfen, damit wir überhaupt hier aktiv werden können. Aber ansonsten arbeiten wir als Vorstand ehrenamtlich und sehr viel virtuell zusammen. Das klappt übrigens sehr, sehr gut, finde ich. Also das ist auch unsere Idee, diese Genossenschaft schlank aufzustellen. Das heißt, möglichst viel digital zu machen. Und man denkt jetzt 1 bis 2 Leute, wie soll das funktionieren in der ganzen Administration, Verwaltung? Das liegt halt daran, dass wir sagen, alles, was hier schon funktioniert rund um den Verein, das nutzen wir. Also warum sollten wir eine neue Buchhaltung erfinden, wenn der Verein schon eine hat? Und dann nimmt er uns einfach als zusätzlichen Mandanten in die Buchhaltung. Warum sollten wir irgendwelche Personalaktivitäten mit Ressourcen binden, wenn der Verein sowas hat und uns hilft? Warum sollen wir Steuer oder andere Dienstleistungen selber mit Personal besetzen, wenn wir das entsprechend einkaufen können? Und das gilt auch für die MSB, also das Thema Instandhaltung und Greenkeeping und so weiter. Das existiert ja alles schon. Und das ist ja auch bewährt und das werden wir auch alles nicht verändern. Das werden wir uns alles einkaufen aus den bestehenden Teams hier beim Verein. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir mit so einer schlanken Struktur diese Genossenschaft glauben, sehr, sehr kostenbewusst und sehr schlank aufzustellen. Ja.
Wir haben natürlich auch ganz viele Fragen zugeschickt bekommen. Ich entschuldige mich auch jetzt schon, wenn wir davon einige nicht behandeln können. Ich habe aber alles mitgebracht und versuche jetzt mal die meisten noch runterzukriegen. Einmal haben wir vom Stefan vom Kiezkicker die Frage, dass es ja bei der Mitgliederversammlung generell so ist, dass man da auch Arbeitsaufträge als Mitglied an den Verein, an das Präsidium stellen kann, an andere Gesellschaften, wie in der Vergangenheit zum Beispiel an die Merchandise, Fairtrade, an die Stadionbetriebsgesellschaft, kein Verkauf des Millantor-Namens und so weiter und so fort. Und er hat so ein bisschen die Angst, dass das jetzt nicht mehr möglich ist oder vom Präsidium immer geblockt wird mit, nee, da musst du Gesellschaft, Genosse werden, da haben wir gar nichts mehr zu tun. Die Frage kann ich euch jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig stellen, weil ihr seid ja nicht der richtige Ansprechpartner. Aber grundsätzlich geht das ja in die Richtung, die Miriam vorhin sagte, mit, wir sind da in einem guten Miteinander und wir tauschen uns aus. Das heißt, wenn ich als Mitglied auf der e.V.-Veranstaltung einen Arbeitsauftrag an die Genossenschaft stelle und der angenommen wird, dann werdet ihr euch ja sicherlich zumindest drüber unterhalten.
Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist das natürlich relevant und die Frage, die uns dazu ganz oft erreicht hat zum Beispiel, war, ist für euch der Mitgliederbeschluss bindend, dass der Stadionname nicht verkauft wird? Und natürlich ist er das. Also, ne, das steht schon mal völlig außer Frage. Das werden wir nicht tun. Aber das geht ein bisschen tiefer in das Thema der MSB, also dieser GmbH, in der das Stadion ja sozusagen sich befindet. Da sind wir ja gemeinsam mit dem e.V. sozusagen drin. Und dort werden ja in der Regel dann die Entscheidungen über das Stadion sozusagen diskutiert und getroffen. Und alle Themen, die den e.V. betreffen, das hatte ich am Dienstag auch auf der Mitgliederversammlung mal versucht, ein bisschen zu skizzieren. Da hat der e.V. immer ein Vetorecht. Das heißt, da sind wir natürlich dann eben auch an entsprechende Themen gebunden. Und das wollen wir ja auch. Wir folgen ja denselben Zweck. Ja, also wir haben ja dieselbe Richtung. Für uns war nur wichtig, dass das auch vertraglich tatsächlich fixiert ist. Und das ist es im Rahmen unserer diversen Verträge, hunderte Seitenverträge, die wir auf unterschiedlichen Bereichen sozusagen haben, damit das Ganze zukunftssicher eben auch dann noch geregelt ist, wenn wir nicht mehr so toll sind. Yay. Und mit dem e.V. so toll zusammenarbeiten, sondern halt hier vielleicht dann irgendjemand anders sich hat irgendwo wählen lassen. Oder beim e.V., wer weiß.
Daran anschließend hat Klaas nämlich gefragt, über welche Maßnahme ist sichergestellt, dass das Stadion sicher in der Hand des FC St. Pauli bleibt. Und zum Hintergrund führt er dann aus, es könnten ja sehr viele Personen einfach genossen werden, im Zweifel dann auch, ich sage jetzt mal, den Vorstand putschen und das dadurch alles übernehmen und dann vielleicht auch durch eine Satzungsänderung oder ähnliches Veränderungen herbeiführen, an die wir heute gar nicht denken. Wenn ich dich da richtig verstehe, ist das durch die Verträge größtenteils ausgehebelt und eben durch das Vetorecht?
Ja, aber ich glaube, zu 100% kann man das nie. Das kannst du beim e.V. auch nicht. Also es könnten ja, da ist es noch günstiger, 10 Euro Mitglied werden und einen neuen Aufsichtsrat wählen. Also tatsächlich, ja, wir haben wahnsinnig viele Verträge mit dem e.V. und es ist da geregelt. Und da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen.
Carsten fragt, gibt es eine Obergrenze beim Erwerb der Anteile? Könnte es passieren, dass zum Beispiel 10 Leute alle Anteile zeichnen?
Ja, also vom Prinzip der Genossenschaft wäre das theoretisch denkbar. Aber ich hatte ja vorhin schon bei der Frage nach, wie kann ich Anteile wieder verkaufen, gesagt, der Vorstand muss dem zustimmen. Und das gilt auch für den Beitritt. Das heißt, der Vorstand entscheidet. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich lege hier 30 Millionen auf den Tisch und ich will alle Anteile haben, dann würden wir sagen, hey, Moment, ist zwar toll, da hätten wir mit einem Mitglied unser Ziel erreicht, aber ich glaube, das ist nur ein Pyrrhus-Sieg, weil wir würden zwar das finanzielle Ziel, aber das emotionale Ziel hier, die Leute mitzunehmen, das hätten wir ja gar nicht erreicht. Ja? Und wir wollen ja gerade neben dem Verein eine Basis stellen, die demokratisch, solidarisch aus der Fangemeinschaft ist. Und das würde dem zuwiderstimmen. Also würden wir so ein Angebot freundlich zur Kenntnis nehmen, aber sagen, das tut uns leid, wir wollen mehr, die sich hier beteiligen. Und deswegen geben wir diesen Raum. Und dann können wir sagen, wir reden über mit dieser Person vielleicht über 10 Anteile oder vielleicht über 100, aber nicht über die gesamten Anteile.
Das heißt also auch, es ist nicht wie Ticketverkauf zum Fußballspiel. Man muss möglichst schnell klicken, um seine Karten zu kriegen, in diesem Fall die Anteile, sondern man macht in dieser Zeit, den du vorhin ungefähr bis Januar aufgemacht hast, sagt man, ich möchte 1, 2 oder 200.000 Anteile kaufen und dann guckt ihr euch das irgendwann im Januar an und guckt, sind es jetzt, wären das schon 50 Millionen oder sind es erst 50.000? Und unterschreibt dann, wie du das gesagt hast, schickt zurück, du bist jetzt Genosse? Nee.
Jein.
Also ich glaube, wir werden deswegen ist es ja auch gut, dass wir das alles sehr digital machen. Wir werden sehr eng monitoren, wie jetzt sozusagen das Interesse ist, wie die Beteiligungen sind. Und wir werden das am Anfang täglich machen müssen, weil wir glauben, dass ein großes Interesse da ist. Und deswegen müssen wir auch allein vom Vorstand sehen, wie können wir diese, wir hatten vorhin über 20, 30, 40 bis zu 40.000 rechnerisch Anträgen gesprochen. Das müssen wir handeln können. Das heißt, wir werden das wirklich am Anfang täglich machen müssen, angucken müssen, gucken, wie auch die Entwicklung ist. Wir werden nicht jeden Tag sozusagen alles freigeben, aber wir werden jeden Tag monitoren, wie die Entwicklung ist. Und ich glaube, daraus kann man dann sagen, ab wann können wir sagen, okay, das geht in die richtige Richtung. Wir werden ein bisschen Vorschau machen und dann können wir auch annehmen. Also wir werden nicht bis Januar warten, ne? Das ist klar, sondern wir werden zwischendurch immer mal wieder sagen, das können wir jetzt als Beitritt bewilligen und dann monitoren wir das sehr eng.
Aber ihr müsst ja irgendwie zumindest eine grobe Idee haben, was so die Obergrenze ist, damit das irgendwie, okay, einer kauft alles, ist offensichtlich ausgeschlossen, das habe ich jetzt verstanden. Aber es muss ja, also wenn ihr das irgendwie guckt und sagt, oh, wir sind auf einem guten Weg, aber es sind eigentlich nur 7 Personen, die was kaufen wollen. Davon ist halt 2 Millionäre, die relativ viel kaufen wollen. Also habt ihr das im Kopf oder habt ihr das sogar schriftlich? Oder wie geht ihr damit um?
Tatsächlich werden wir das immer von Fall zu Fall entscheiden. Also da haben wir tatsächlich als Vorstand sozusagen uns committed, dass wir gesagt haben, wir wollen es offen lassen für mögliche Anteilszeichnungen sozusagen und entscheiden jedes Mal, wie wir mit was umgehen wollen. Aber zu dem Punkt nochmal, wir haben es nicht unbedingt bis Januar offen. Also wenn wir die 30 Millionen und mit 20.000 GenossInnen schon geschafft haben, dann machen wir auch irgendwann den Deckel zu.
Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden. Das hatte ich vorhin irgendwie anders verstanden.
Da war noch eine Anschlussfrage. Gibt es eine Sicherung, um zu verhindern, dass ungewollte Investoren über Strohleute einsteigen? Also hast du eben schon gesagt, ganz verhindern kann man das nicht. Und wenn Klaus-Michael Kühle beim HSV einen Schalter eröffnet, wo sich 50.000 Leute eintragen können und er zahlt immer 850 Euro bar aus, dann ist das halt so. Das würde euch aber dann auf andere Art und Weise sicherlich irgendwie auffallen.
Irgendwann auf jeden Fall. Es gibt natürlich... ist die Genossenschaft erstmal offen. Also wir sind erstmal offen für alle interessierten GenossInnen. Und wir haben jetzt auch keine Blacklist, wo wir jetzt sagen würden, okay, er darf auf keinen Fall einen Anteil zeichnen. Es gibt aber natürlich Menschen, die gewisse Werte vertreten, für die wir sowohl im e.V. als auch in der Genossenschaft eben nicht offen sind. Und da denke ich jetzt überwiegend an politisch aktive Menschen. Und da würde beispielsweise auch von unserer Seite ein Veto erfolgen. Und die würden wir dann entsprechend nicht zulassen.
Christian vom Kaffeestand vor dem Fanladen, schönen Gruß. Meine Frage ist, ob nur Einzelpersonen oder auch Fanclubs Anteile kaufen können. Auf der Webseite steht Privatpersonen, Unternehmen oder Vereine. Fanclubs sind ja in der Regel eher ideelle Zusammenschlüsse. Heißt Antwort, es muss eine natürliche juristische Person sein?
Natürliche oder juristische Person ist die formale richtige Antwort. Aber die Frage kam übrigens auch schon am Rande der Veranstaltung am Dienstag. Und ich finde die eine sehr berechtigte Frage. Und wir werden uns nochmal Gedanken machen, wie so eine Blaupause für Fanclubs, was kann ich denn machen, um denen einfach zu sagen, was für Möglichkeiten gibt es. Wir können natürlich... Ich sage, wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Genossenschaftsgesetz sagt das. Wir haben eben keine Möglichkeiten jetzt hier, wenn das keine juristische Person ist, der Fanclub, zu sagen, okay, das geht mal so eben. Aber wir machen uns darüber nochmal Gedanken und vielleicht so eine Handlungsempfehlung, wie kann ich trotzdem die Ziele als Fanclub versuchen zu erreichen. Aber es ist ein guter Punkt und wir überlegen uns was.
Das wird Christian gerne hören. Okay. Ich habe so das mich Wichtigste und Meiste von der Liste abgearbeitet und wir sind auch schon über eine Stunde rüber. Fällt uns noch was ein, was wir von euch wissen möchten? Ich gucke mal zu Justus.
Nee, ich fühle mich gut informiert. Ich hoffe, alle anderen auch.
Das ist schon mal gut. Was wollt ihr noch loswerden?
Na, ich hoffe, dass du jetzt deinen Horizont erweitert hast bezüglich der Genossenschaft, auch wenn es ein bisschen manchmal Zahlen sind, die man da berücksichtigen muss. Aber ich glaube, dass es unterm Strich ein tolles Modell ist. Und ich glaube, was ich noch loswerden möchte, ist, dass ich glaube, dass hier eine tolle Chance besteht für den Verein, mit der Genossenschaft zusammen was zu bewegen, nämlich diesen anderen Fußball, von dem wir alle sprechen, möglich zu machen. Aber ich glaube auch, dass wir über dieses Thema hinaus auch eventuell die Genossenschaft wiederum moderner und jünger machen können in der Gesellschaft insgesamt. Das Modell ist ja ein sehr etabliertes, aber es ist vielleicht jetzt ein bisschen... ja, angestaubt, vielleicht auch ein bisschen sehr fokussiert auf Wohnungsbaugenossenschaften und andere, die alle so mal erfahren haben. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir mit leisten können. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch etwas tun, was über den e.V. und den Verein und die EG hinausgehen kann. Und das ist eine spannende Aufgabe.
Pionierarbeit, sehr gut. Miriam, letzte Worte von dir.
Es ist ein Leuchtturmprojekt und wir sind die Ersten, die das machen. Ich finde, Das ist so verrückt und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das ist ein absolutes Herzensprojekt von uns und wir freuen uns unglaublich doll darauf, das zum Fliegen zu bringen mit Menschen, die dieselben Werte teilen wie wir und die dieselben Werte wie der e.V. teilen. Ja. Wir wollen daraus eine Bühne machen für diesen anderen Fußball, für diese andere Finanzierung, für das, wofür wir stehen und wofür wir als Fanszene jahrzehntelang gekämpft haben und uns auch immer wieder eingesetzt haben, ja, dass es anders gehen muss. Wir wollen erfolgreich sein außer Frage. Und ich glaube, das spreche ich für sehr, sehr, sehr viele Fans eben auch im Stadion. Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen. Natürlich treten wir an, hier um zu gewinnen. Und dafür brauchen wir halt eine Basis, mit der der e.V. erfolgreich sein kann. Und wie geil ist das, dass wir das selber machen können, ja, ohne dass da irgendjemand kommt, der Sachen macht, die wir nicht wollen.
Fantastisches Schlusswort. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß und verfolgt weiter, was um die Genossenschaft noch alles kommuniziert wird. Bis denn. Tschüss.
Danke, dass wir da sein durften.
Tschüss.